Ermutigung. Und das Gute ist, Gott ist ja nicht begrenzt auf eine Freizeit, sondern er begegnet uns im Alltag. Und das wünsche ich euch so sehr, dass das, was ihr mit Gott erlebt habt, dass ihr das mitnehmt in euren Alltag. Dass dort, wo ihr lebt, dass ihr ein Licht, ein Salz, ein Zeugnis seid. Und das Gute ist, wenn wir zu Gott beten, und das ist auch heute Morgens Thema, kommt er mit seiner Gegenwart und berührt uns. Und das wünsche ich uns für 2020 in ganz besonderer Weise, dass wir Begegnungen mit Gott haben, dass er unsere Herzen berührt, dass er unsere Herzen verändert. Und dass wir erfahren, dass die Liebe Gottes die Furcht wegnimmt aus unserem Leben. Wir alle kennen diese Stunden, wo wir uns fürchten. Vielleicht beginnt für den einen oder anderen einen neuen Lebensabschnitt und dann ist immer die Frage, was kommt. Am Arbeitsplatz verändert sich was, in der Schule verändert sich was. Mancher darf in den wohlverdienten Ruhestand oder was auch immer. Aber es kann auch ein Stück weit Angst machen. Aber zu wissen, Gott liebt mich, er hat einen guten Plan und er führt und leitet mich auch weiter. Und für alle, die am 1. Januar nicht da sein konnten, wir ziehen ja immer am Neujahrsgottesdienst unsere Losungen. Und die Losung für die Gemeinde, ich zitiere nur den Teil, den wir da auch bekommen haben. Du beobachtest mich und bist vertraut mit all meinen Wegen. Und das ist so ein guter Anker, zu wissen, Gott ist mit uns, er sieht unsere Wege, er begleitet uns und es ist ihm vertraut, was wir machen. Und er hat Obacht. Ich habe Gott so erlebt, dass er mich nie ins offene Messer laufen lässt, sondern dass er immer gesagt hat, hey, Thomas, pass auf, hier lauert eine Gefahr. Und ich fand es auch so eindrücklich, was die Mira erzählt hat. Dann beten wir Gott, dass er uns ein Zeichen gibt und er macht das tatsächlich und dann sind wir erschrocken, dass Gott auch noch unsere Gebete hört. Wie kommt er dazu, dass er mich ernst nimmt? Und genau so ist Gott. Er nimmt dich ernst. Und ich finde es ein tolles Thema, sein Beter. Und vor allen Dingen auch darum, weil wir das nächste Vierteljahr über 3Gs predigen werden. Das ist nicht die neue Telekommunikationstechnik hier in der Gemeinde, sondern wir werden im ersten Monat über Gebet, im zweiten Monat über Gottes Wort und im dritten Monat über Gemeinschaft Predigten halten und euch das nahebringen. Und am Anschluss an die Predigt möchte ich auch euch als Gemeinde noch mitnehmen. Wir haben ja ein neues Kleingruppenkonzept, das möchte ich euch die nächsten 3 Sonntage vorstellen und was da Gott eigentlich auch mit auf den Weg gebracht hat. Wir wissen, jetzt bin ich bei meiner Predigt, zu beten ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Das gibt es in allen Kulturen, das zeichnet nicht nur das Christentum aus. Der Mensch hat so eine tiefe Sehnsucht, etwas Höheres zu verehren, der ihn schützt, der ihn bewahrt, der manchmal ist schon unser Leben nicht kontrollierbar. Und wenn Paulus jetzt das Gebet anspricht, dann war das den Christen in Kolossee auch nichts Fremdes. Das mit dem Beten ist ja so eine Sache. Da gibt es ganz viele Bücher. Und wir wissen ganz viel über das Gebet. Der wichtige Punkt ist, dass wir es auch tun. Weil unser Leben als Christ hat begonnen mit einem ganz einfachen, schlichten Gebet, wo wir gesagt haben, ja, Herr Jesus, ich lade dich in mein Leben ein, vergib mir alle meine Schuld und sei du der Herr meines Lebens. So ganz verkürzt kann man mal das Evangelium formulieren. Das ist unser erstes Gebet, das wir gesprochen haben. Und wir wissen, beten ist eigentlich sprechen mit Gott. Da sage ich euch jetzt nicht sensationell was Neues. Ich teile mich Gott mit, ich spreche mit ihm und das finde ich ganz wichtig, dass wir nicht nur mit Gott sprechen, sondern dass wir ihm auch mal zuhören. Können wir das aushalten? Mal 5 Minuten, 10 Minuten zu sitzen und sagen, Herr, jetzt warte ich auf dein Reden, ich bin mal still. Dass du zu mir reden kannst. Und oft haben wir dann den Eindruck, Herr Gott hat nicht zu mir geredet, aber vielleicht hat er dir eine Antwort gegeben, die du gar nicht hören wolltest. Ja, weil wir einen Plan in unserem Kopf haben und denken, so müsste es sein. Und jetzt sagt Gott was ganz anderes, dann denken wir, na, das war jetzt doch nicht Gott, das sind meine eigenen Gedanken. Ich möchte euch einfach bitten, nimm dieses Wagnis auf euch und lasst Gott zu euch sprechen. So ganz unvoreingenommen, dass er reden kann. Paulus sagt, lasst nicht nach ihm beten und werdet nicht müde, Gott unablässig zu danken. Und das Großartige ist, Gott hat eine Sehnsucht, möchte Zeit mit dir verbringen. Gott will mit dir in enger Beziehung zu stehen. Er möchte mit uns unser Leben teilen und er möchte, dass wir zu ihm ein offenes und ehrliches Verhältnis haben. Du kannst vor Gott nichts verstecken. Lies mal die Psalmen an den höchsten Orten im Himmel, an den tiefsten Punkt der Erde. Gott ist dort. Und Gott möchte, dass wir so ein Verhältnis haben. Im Psalm 62, 9 steht, ihr, die ihr zu seinem Volk gehört, setzt alle Zeit euer Vertrauen auf ihn, schüttet euer Herz bei ihm aus, denn Gott ist unsere Zuflucht. Also Gott möchte ein Zufluchtsort sein, wo wir unser Herz ausschütten können, wo wir ihm alles sagen können. Und ich glaube, am Anfang des Jahres ist auch wieder wichtig, dass wir ganz neu begreifen, wie großartig das doch ist und welch gutes Geschenk das ist, dass Gott mit uns Zeit verbringen möchte. Dass er interessiert ist, wie es mir, wie es dir geht. Dass ihn interessiert, was beschäftigt dich, was beschäftigt mich. Wir würden uns doch sehr geehrt fühlen. Stell dir vor, du kommst heute Mittag nach Hause, nimmst Telefon ab und die Frau Dr. Angela Merkel ist am anderen Ende. Oder der Bundespräsident, der Herr Steinmeier. Oder ein anderer wichtiger Politiker. Mir fallen da nicht so viele gute Momente ein. So, dann lasse ich es lieber sein. Oder dein Sportidol für die Fußballer, der Lionel Messi oder der Ronaldo oder der, weiß ich, wie sie alle heißen. Oder ein anderes Idol. Vielleicht auch Dinge, Menschen, die dir wichtig sind. Und die würden dir jetzt anrufen oder dir sogar einen Brief schreiben und dir mitteilen, sie würden sich gerne regelmäßig mit dir treffen. Es würde sie sogar interessieren, wie es dir geht und was sie, ob sie etwas für dich tun können. Und sie sagen dir, du darfst sie jederzeit anrufen und sie würden sogar ihre Termine verschieben, wenn du sie brauchen würdest. Und sie würden sagen, hey Thomas, bei mir hast du immer eine offene Tür. Da würden wir uns doch geehrt und stolz fühlen. Der Punkt ist, diese Einladung haben wir nicht. Wir werden sie von den Mächtigen der Welt nicht bekommen. Die Leute haben keine Zeit für uns. So traurig es ist, sie kennen uns nicht einmal. Aber diese Einladung hast du bekommen vom Höchsten und Mächtigsten, den es gibt, den Schöpfer von Himmel und Erde. Gott möchte hören, was dich bewegt. Und er möchte dir auch mitteilen, was für dich und für dein Leben mit ihm wichtig ist. Steht im Hebräerbrief. Wir haben heute Morgen schon vom Thron Gottes gehört. Wir wollen voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Also du bekommst die Hilfe, die du brauchst. Auch wenn Gott dich beauftragt hat, dass du für jemanden beten sollst, bekommst du von Gott die Hilfe, die du brauchst. Weil Gott möchte ja Menschenherzen berühren. Wir können doch gar nicht. Was können wir Menschen geben? Hat jemand von euch Kraft, Menschen zu heilen, wenn nicht Jesus durch ihn wirkt? Keiner von uns. Und das ist doch das gute Privileg, das wir als Christen haben. Wir dürfen zu einer Audienz beim König kommen. Wir dürfen den Thronsaal Gottes betreten, wann immer wir wollen. Da steht nicht Sprechzeiten von Montag bis Freitag, von 8 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr. Sonntag und Feiertag, sagst du halt Pech. Und nochmal zu reflektieren. Und Jesus hat es möglich gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz sind die Türen zum Thronsaal weit offen. Und die Frage an uns heute Morgen ist, nutzen wir dieses Privileg? Machen wir davon Gebrauch? Nehmen wir uns regelmäßig Zeit dafür, um vor Gott zu kommen und Zeit zu verbringen? Oder laufen wir am Thronsaal Gottes vorbei und sagen, na du, ich habe heute nicht so viel Zeit. Nicht, dass es uns so geht wie im Volk Israel, dass der König, der Prophet Hosea Folgendes sagt, König um König fällt ihnen zum Opfer, aber niemand wendet sich an mich. Ich möchte uns ermutigen, dass wir uns immer an Gott wenden, egal wie groß oder klein das Anliegen ist. Wäre schade, wenn wir dieses Privileg, wie dieses Angebot nicht in Anspruch nehmen würde. Und wir wissen, wenn ihr euch in der Bibel auskennt, die Glaubenshelden im Alten Testament haben überall, wo sie hingekommen sind, Altäre gebaut. Der Abraham, überall, wo er hingekommen ist, gab es einen Altar. Wir sind über das Volk Israel über den Jordan gezogen, haben sie Gedenksteine aufgestellt. Also hatte so eine Anbetungsstätte. Also ihm war es wichtig, ich brauche einen Ort, wo ich eine feste Stelle habe, wo ich anbeten kann. Ich weiß, jetzt kommt der Einwand, Gott hört uns doch überall, dort wo wir sind. Super, das macht er. Aber es kann doch sehr hilfreich sein, wenn ich einen Ort habe, wo ich zur Ruhe kommen kann, wo ich Gott anbete, wo ich mich auf Gott konzentrieren kann. Das kann jetzt dein Schlafzimmer sein, deine Werkstatt. Einige gehen von uns lieber im Wald spazieren, um Gott zu hören und mit Gott zu reden, oder am Rhein spazieren, was auch immer dein Ort ist. Aber es hilft uns, in unserem Gebetsleben eine Stabilität zu haben, wenn wir einen solchen Ort haben. Ein Ort, wo uns hilft, dass wir uns konzentrieren können. Denn der größte Feind vom Gebet ist, vielleicht habt ihr das auch schon festgestellt, dass wir, wenn wir beten wollen, dass wir in unserer Gedankenwelt abgelenkt sind. Du bist gerade mit Gott am was besprechen und dann fällt dir ein, was koche ich heute Mittag? Ich jetzt nicht, aber was ziehe ich an? Oder wie mache ich das oder jenes? Ich weiß nicht, ob ich nur das kenne, aber das gilt. Und ich habe auch da eine Geschichte dazu. Martin Luther, unser großer Reformator, hatte auch damit zu kämpfen. Und ich lese euch jetzt einfach mal eine Geschichte vor, wie er es illustriert hat. In einem Restaurant behauptet er, niemand könne einen Vater unser beten, ohne dabei an etwas anderes zu denken. Doch Luther wurde heftig widersprochen. Er war von seiner These dermaßen überzeugt, dass er sein Pferd darauf verwettete. Einer der Gäste nahm die Wette an. Luther bat ihn, in den angrenzenden Raum zu gehen. Wenn er mit dem Vater unser zu Ende sei, soll er zurückkommen. Falls er nichts an anderes geachtet hätte als ans Vater unser, würde ihm sein Pferd gehören. Der Gast hat sich gedacht, super, das Pferd ist mir. Der Wirtshausgast zog freudig in den Nebenraum, denn er war sich seiner Sache sicher. Wie konnte denn Luther überhaupt nachweisen, dass er an nichts anderes gedacht hätte, als nur an das Vaterunser? Die anderen warteten gespannt mit Luther im Restaurant. Es war kaum eine Minute vergangen, da öffnete sich die Tür vom Nebenraum und er kam zurück und fragte Luther, wie war das nun mit der Wette? Bekomme ich das Pferd mit oder ohne Zaumzeug? Also ein Ort der Stille kann uns helfen und uns unterstützen, uns auf Gott zu konzentrieren. Dass wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Und wenn du keinen solchen Ort bis jetzt hast, dann gestalte einfach einen Gebetsplatz. Aber wichtig ist nicht nur, dass wir einen Ort haben, sondern dass wir auch uns Zeit dafür nehmen. Also der beste Ort nützt nichts, wenn ich keine Zeit nehme zum Beten. Ich darf und ich muss fürs Gebet auch Zeit einplanen. Wenn ich am 8 Uhr in einem Geschäft sein möchte, muss ich einplanen, wann ich zu Hause losfahre, damit ich am 8. an meinem Arbeitsplatz bin. Das verstehen wir alle. Also ich überlege mir, wann muss ich von zu Hause los. Wir wissen, unsere hektische Art zu leben macht es dann nicht einfacher, zur Ruhe zu kommen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist es doch nicht die Zeit, die uns fehlt, sondern manchmal ist es unsere Trägheit oder unsere viele Beschäftigung oder andere wichtige Dinge, die uns vom Gebet abhalten, dass uns so in die Quere kommt. Aber wenn du meinst, dir fehlt die Zeit zum Beten, fehlt sie dir wirklich. Ich möchte jetzt niemand so nahe treten, wenn wir sagen, wir haben keine Zeit. Und wenn man als Mensch durch die Gegend läuft und sagt, man ist sehr gestresst, hat man ja in der Gesellschaft ein hohes Ansehen, wenn die Agenda so ganz durchgeplant und voll ist. Je voller der Terminkalender, desto mehr wirkt es auf andere. Wenn ich jetzt aber sagen würde, ich habe keine Lust zum Beten, dann wirkt es viel uncooler. Und wahrscheinlich bekommst du deinen Termin bei mir. Das klingt nicht so interessant. Aber die Frage stellt sich doch, auf was kann ich im Alltag verzichten, damit ich mich auf ein Gespräch mit Gott konzentrieren kann? Muss ich jeden Film ansehen? Muss ich jedes Tennisspiel anschauen? Muss ich jedes Fußballspiel anschauen? Muss ich jedes Game spielen? Muss ich jede Zeitung lesen? Nicht, dass man das nicht dürfte. Also ich finde wichtig, dass wir als Christen gut informiert sind. Aber wenn es uns abhält, mit Gott zu sprechen, mit Gott zu beten, dann ist das für unser geistliches Leben ein bisschen ungesund. Gott möchte mit uns Zeit verbringen und das ist für uns ein großer Gewinn, wenn wir mit ihm Gemeinschaft pflegen und kein guter Gewinn, wenn wir das nicht tun. Wie können wir denn erwarten, dass Gott überhaupt unsere Gebete erhört? Ich weiß ja, die Frauen sind da ein bisschen besser drauf, die können ihren Männern die Wünsche von den Augen ablesen. Bei uns Männern ist es so, dass die Frauen immer sich sehr stark artikulieren müssen, was sie denn sich wünschen würden von uns. Wenn ich aber keine Zeit mit meiner Frau verbringe, oder du mit deinem Mann, oder mit wem auch immer, dann weißt du nicht, was er will. Und die Verbindung wird ja auch nicht besser. Also ich kann nicht einmal zum Standesamt rennen und sagen, das ist jetzt meine Frau, und dann spreche ich nie mehr mit ihr. Das wäre ein ganz komisches Verhältnis. Und das ist auch für uns nicht gut, wenn wir mit Gott nicht sprechen. Deshalb sagt ja der Apostel Paulus, lass nicht nach im Beten. In der Apostelgeschichte sehen wir, dass die ein sehr regelmäßiges Gebetsleben geführt haben. Was haben die Jünger gemacht, nachdem Jesus sie verlassen hat? Sie gingen nach Jerusalem und was machen sie? Sie beten. Also sie haben nicht, waren nicht verzweifelt und haben gesagt, die Welt ist ganz böse. Und okay, alles klar. Und da steht in Apostelgeschichte 1,14, sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus. Danke. Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. Also, die haben was Wichtiges gemacht, nachdem Jesus gen Himmel gefahren ist, haben sie miteinander gebetet. Und auch nach dem Pfingsterlebnis haben sie nicht gesagt, super, wir haben jetzt den Heiligen Geist, ich muss nochmal beten. Sondern, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Das sind so die Dinge, die Christen miteinander verbinden. Unsere Lehre, dass wir zusammenhalten in Liebe und dass wir hilfsbereit sind, dass wir Abendmahl feiern, aber auch, dass wir beten miteinander. Und als Petrus denn auch im Gefängnis war, was hat die Gemeinde gemacht? Sie hat betet. Während Petrus nun also streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. Und wir wissen, was passiert ist. Ein Engel kam und hat ihn befreit. Und was ich das Schöne finde an dieser Geschichte, da kommt auch wieder so die menschliche Komponente hinein. Der Petrus steht vor der Tür, klopft an, aufgemacht, wieder zugemacht und die junge Dame hat gedacht, ein Geist steht vor ihr. Also, nicht nur wir sind manchmal verwundert, wenn Gott unsere Gebete hört, sondern wir sehen das auch in der Apostelgeschichte, dass es denen auch so passiert ist. Aber wir sehen, das Gebet hat einen ganz wichtigen Platz in der ersten Gemeinde eingenommen. Klar, die hatten Schwierigkeiten und das mehr wissen wir selber, wenn es uns nicht so gut geht, wenn wir ein Problem vor uns haben, dann können wir sehr viel und sehr intensiv beten. Aber das sollte nicht unsere einzige Intention sein. Aber sie wurden da richtig ermutigt, auch zu beten. Und Paulus, das haben wir im Eingangsvers gelesen, weiß ja auch um die Gefahr, dass wir im Gebet müde werden. Er kennt uns Menschen, er war ja selber Mensch. Und deshalb hat Paulus auch die Kolosser ermutigt, im Gebet nicht nachzulassen. Dass sie ständig ihre Anliegen vor Gott bringen sollen. Ständig mit ihm in Verbindung sind. Wenn wir nicht mit ihm in Verbindung sind, können wir auch nichts von ihm erwarten. Und wenn wir Gott bitten, so werden wir viel empfangen. Natürlich kann man sagen, Herr Gott weiß doch eh, was ich brauche. Warum muss ich denn überhaupt noch beten? Klar, weiß Gott, was wir brauchen. Trotzdem möchte er angesprochen werden, weil unsere Beziehung zu ihm lebendig bleiben soll. Und ich glaube, müde werden wir immer dann im Beten, wenn wir sehr lange für eine Sache beten. Das ist auch so ein Gebetsanliegen, wo du denkst, jetzt bete ich schon ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre. Da tut sich nichts. Ist Gott da taub auf den Ohren? Du hast doch versprochen, dass du unsere Gebete hörst. Und im Wort Gottes steht, wenn wir nach seinem Willen beten, wird er unsere Gebete hören. Und jetzt bete ich um eine Rettung von einem Menschen. Ich weiß, der Wille Gottes ist, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Aber der Kerl oder die Kerlin, die bekehrt sich einfach nicht. Kennt ihr solche Momente, wo ihr denkt, Heiland, du weißt es, ich habe es 598 Mal gebetet. Ich gebe dir es ab, mache die gut. Ich glaube, wir kennen die Situation. Und da macht uns Gott Mut. Werd nicht müde, bleib dran. Bet weiter. Weil er möchte, dass wir in einer lebendigen Beziehung zu ihm leben. Und Jesus schreibt in einem Gleichnis, wie aufdringlich und eindringlich wir Gott bitten dürfen. Ihr kennt alles die Geschichte von der Witwe und dem Richter. Ich habe sie da mal drauf. Mit einem Gleichnis zeigte Jesus seinen Jüngern, den Männern und Frauen, dass sie immer beten müssen und darin nicht nachlassen dürfen. Er erzählte, in einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und alle Menschen verachtete. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu ihm gelaufen und bat ihn, verhilf mir zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht, doch schließlich sagte er sich, es ist mir völlig gleichgültig, was Gott und Menschen von mir halten. Aber weil die Frau mir lästig wird, will ich dafür sorgen, dass sie ihr Recht bekommt. Sonst kratzt sie mir noch die Augen aus. Vielleicht hat er ihre Fingernägel gesehen. Und der Herr fuhr fort, habt ihr nicht gehört, was dieser korrupte Richter sagt? Wird dann nicht Gott erst recht seinen Erwählten zu ihrem Recht verhelfen, wenn sie Tag und Nacht zu ihm schreien? Wird er sie etwa lange warten lassen? Ich sage euch, er wird ihnen sehr schnell ihr Recht verschaffen. Und dann jetzt kommt die Frage, die Jesus auch uns heute Morgen stellt. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde überhaupt noch Menschen finden, die in Treue auf ihn warten? Erwarten wir dieses Jahr, dass Gott uns antwortet? Das ist für dich selber Behandlung. Also, und Jesus macht deutlich, das ist gar nicht unverschämt, wenn du dich so verhältst wie diese Witwe. Sondern er fordert uns sogar auf, dass wir in einer solchen Art und Weise Gott bitten. Und wollen wir im Gebet nicht nachlassen, dann müssen wir unser Leben organisieren. Wir alle kennen in unserem Leben Dinge, die uns wichtig sind und die passieren fast automatisch. Morgen früh 6 Uhr klingelt der Wecker, erster Gang ist Morgentoilette. Das machen wir automatisch, da braucht uns niemand dran erinnern. Und genauso darf ich mir Gewohnheiten aneignen übers Gebet, dass ich eine regelmäßige Gebetszeit habe. Ich bin jetzt nicht so eine Nachteule, mir ist lieber der Morgen früh, dass wir auch beten mit unserem Partner, mit unseren Freunden, ihr in der Jugend, wir Senioren, dass wir auch bewusst Gebetstreffen besuchen. Auch hier wieder der Hinweis zur Allianz Gebetswoche und im Februar unsere Fasten- und Gebetswoche. Weil aus der Erfahrung weiß ich, das sind nicht die Abende, die so sonderlich gut besucht sind. Aber ich möchte euch ermutigen, macht euch auf dieses Jahr und betet mit. Spontane Gebete vor der Autofahrt. Wichtig ist aber, dass wir Acht geben, dass unsere Gebete nicht zur Pflichtübung werden. Dann sind sie auf Nullpunkt. Ich habe mir das überlegt, wir Christen, ich hoffe, dass das bei euch auch so ist. Wir beten ja immer vorm Essen. Das ist eine gute Angewohnheit. Aber ich habe mir überlegt, bin ich denn wirklich immer mit dem Ernst dabei, wenn ich sage, Herr, segne dieses Essen. Eigentlich hat es ja meine Frau gekocht und ich habe das Geld verdient und sie. Wisst ihr, was ich da meine? Dass wir das nicht, wir machen es halt, weil wir es immer machen, aber eigentlich sind wir ganz weit weg von dem, was wir da beten. Dass wir dieses Jahr ganz neu wieder lernen, von Gott etwas zu erwarten und von ihm auch was abzuringen. Deshalb sagt Paulus, lass nicht nach. Und ein weiterer Punkt, den er hier anspricht, und dann komme ich auch langsam zum Schluss meiner Predigt, vergiss nicht zu danken. Also, er schreibt in Kolosser 4,2, werdet nicht müde, Gott unablässig zu danken. Wie schnell vergessen wir, was wir Gutes bekommen haben, statt dankbar zu bleiben. Und Paulus ermutigt es im ganzen Brief, die Kolosser, bleibt dankbar. Er schreibt in Kolosser 1,12, mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Kolosser 2,7, und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und seid reichlich dankbar, nicht nur ein bisschen, sondern reichlich. Und in Kolosser 3,15 und 16 steht, und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid in eurem Leibe, regiere eure Herzen und seid dankbar. Und weiter schreibt er, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen. Also nicht nur am Sonntagmorgen darfst du dankbar singen, sondern auch im Alltag. Wenn wir nicht dankbar sind, macht es uns eigentlich blind für das, was Gott uns geschenkt hat. Und wir singen ja am Anfang vom Gottesdienst ganz viele Lieder für das, was Gott uns getan und gemacht hat. Hier schreibt Petrus, ein solcher Mensch hat völlig vergessen, was es bedeutet, dass er von seinen früheren Sünden gereinigt worden ist. Und wir wissen, wir dürfen uns immer daran erinnern, wie großartig es ist, dass Gott uns errettet hat. Wir sagen das so einfach. Ich bin erlöst, ich bin befreit von der Knechtschaft der Sünde. Aber weißt du, was das bedeutet? Ich bin kein Knecht der Sünde mehr. Ich darf zu Gott kommen. Er ist jetzt mein Herr und mein Gott und er ist mein Freund. Und wir wissen, Menschen, die dankbar sind, sind auch empfangende Menschen, empfangen auch etwas. Und ich hoffe, dass wir Christen Menschen sind, die empfangen. Und Dankbarkeit hält uns auch immer in der richtigen Abhängigkeit von Gott. Drum, überleg mal, wann hast du letzte Mal gedankt, dass du erlöst bist? Und wenn wir danken, vergessen wir auch nicht unsere Wurzeln und vergessen auch nicht, woher wir kommen. Und Dankbarkeit hilft uns, wach zu bleiben und uns nicht von falschen Lehren verführen zu lassen. Lern einfach, dankbar zu sein. Auch wenn es mal nicht so läuft. Wir alle kennen Situationen, wo wir denken, hey nochmal, es läuft aber im Moment nicht so rund, wie ich mir das gerne vorstellen würde. Zusammenfassend, ich weiß, dass es in unserer Gemeinde und die Gemeinde viel und auch treu beutet. Dafür bin ich sehr dankbar. Und trotzdem möchte ich zum Schluss noch einige meiner Hoffnungen aussprechen. Ich hoffe, dass wir als Gemeinde im Gebet eifrig sind. Ich hoffe, dass wir als Gemeinde, dass wir nicht müde werden und als Selbstverständlichkeit betrachten, alles mit Gott zu besprechen. Das ist nicht selbstverständlich, lass es uns nicht nur aus Tradition machen. Und ich hoffe, dass wir als Gemeinde das Gebet ernst nehmen und auch vor Organisation nicht zurückstrecken. Auch Gebet muss organisiert sein. Ich weiß, wir haben den Heiligen Geist, wir sind ja so Freelancer, das brauchen wir alles nicht. Ich glaube, Gott ist ein Gott der Ordnung und bei Gott sind alle Dinge organisiert. Die Welt ist nicht durch Zufall entstanden, sondern weil Gott einen Plan hat, auch mit deinem und meinem Leben. So darf man auch das Gebet organisieren. Und ich hoffe, dass wir in unserer Gemeinde alles, was wir tun, alle Projekte mit Gott besprechen, in den einzelnen Arbeitsgruppen. Das ist meine Erwartung. Sei es bei der Kinderarbeit, in der Jugendarbeit, in der Rangerarbeit, im Gebetsteam, wo auch immer. Wir im Ältesten, wir Leiter der Gemeinde, wir im Leiterkreis, dass wir die Dinge mit Gott besprechen. Und ich hoffe, dass bei allem Beten nicht Tradition oder Pflichterfüllung oder Werkglaube die Motivation zum Beten ist. Und mit dem Bibelvers möchte ich auch nochmal schließen. Lass nicht nach im Beten, werd nicht müde, Gott unablässig zu danken. Genau, an der Stelle möchte ich jetzt beten und dann möchte ich euch noch kurz mit hineinnehmen in unser neues Kleingruppenkonzept und auch die Gäste noch bitten, dass sie ein bisschen Geduld mit uns denn haben. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du unser guter Gott bist, dass du uns ermutigst, dass wir nicht müde werden zu beten. Ich danke dir, Jesus, dass du ein guter und freundlicher und barmherziger Gott bist. Danke, dass wir vor deinen Thron treten dürfen. Mit unserer Anliege, mit unserer Fürbitte. Und dass du uns vom Himmel her segnest. Dass von deinem Thron Wasser des Lebens fließt. In unser Leben hinein, dass wir andere Menschen weitergeben dürfen. Ich danke dir, Jesus, für deine Hilfe, für deine Güte, für deine Gnade, für deine Barmherzigkeit. Und ich danke dir auch für dieses Vorrecht, dass wir beten dürfen, dass du unser Herr bist, dass du unser Heiland bist, dass du unser Retter bist und dass es dir wichtig ist, wie es uns geht. Herr, du kennst jede Person, die heute Morgen im Gottesdienst ist. Du kennst jeden, du weißt genau, was er heute Morgen braucht. Ich bitte dich, dass du sein Herz berührst, dass du seinen Geist berührst, seine Seele berührst, seinen Körper berührst. Du weißt, wer heute Morgen krank ist. Herr, du weißt, wer niedergeschlagen ist. Du weißt, wer müde geworden ist. Du kennst alle unsere Schwachheit, aber ich danke dir, dass wir zu dir, dem lebendigen Gott, kommen dürfen und dich so recht herzlich bitten dürfen, dass du hineinkommst in unser Leben. Möchte ich bitte, auch für die Menschen, die Personen, die brennen im Geist, dass sie das erhalten bleibt. Und Herr, dass wir nicht nur mit unserer Fürbitte zu dir kommen, sondern Herr, dass wir beten, weil wir dich lieb haben von ganzem Herzen, weil wir verstanden, dass du Sehnsucht nach uns hast, Gemeinschaft mit uns haben willst. Herr, möchte dir nochmal danken für dieses Vorrecht, für diese Gnade, für diese Barmherzigkeit. Und Herr, bei den Personen, wo das Gebetsleben auf der Strecke blieb, bitte ich dich, Herr, um eine neue Leidenschaft, um einen neuen Aufbruch in ihrem Leben, dass sie dich suchen, Jesus, wegen ihnen selber. Herr, nicht aus religiöser Überzeugung, aus Pflichtgefühl, sondern weil sie eine lebendige Beziehung mit dir leben möchte. Herr, ich danke dir, dass du uns der Heilige Geist gegeben hast, der uns hilft und der uns auch in schwierige Situationen uns vertritt vom Vater im Himmel. Ich danke dir für dieses Vorrecht, dass wir einem lebendigen Gott dienen dürfen, dass wir einen lebendigen Gott haben, der ein Gott ist, der Gebete hört hast. Und der auch heute Morgen, Jesus, wenn es da Menschen gibt, die sind müde geworden, weil sie so lange für ein Anliegen gebetet haben, dass du sie ermutigst, Jesus, dass du sie dranbleibst, dass du zu ihnen sprichst, was die Wege sind, wie du das vorhast. Ich danke dir, dass wenn wir dich bitten um ein Stück Brot, gibst du uns keinen Stein. Danke für dieses Vorrecht. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist und dass du unser Herr bist. Amen. Amen.